Wir befinden uns ja in dem Quartal der Gemeindefreizeit. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wir haben die Gemeindefreizeit schon vor einem knappen Jahr unter ein besonderes Motto gestellt, nämlich das Motto unserer Gemeinde, Familie Gottes erleben. Und wir haben es deswegen gemacht, weil wir merken im Gespräch miteinander, das fällt uns hier nicht so leicht. Und das hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir viele von uns aus einer sehr großen Region kommen. Also, dass ich als Pastor jetzt 60 Kilometer hierher gefahren habe, das ist schon eine Ausnahme. Das hat mit meinen Kindern zu tun, das wird sich hoffentlich nächsten Sommer bessern. Aber auch andere wohnen in der Region, nur wenige wirklich hier in Fulda, eine Familie hier wirklich oben auf der Galerie. Und wir begegnen uns so gar nicht im Alltag. Also nur dann, wenn wir hier vor Ort sind, haben wir es miteinander zu tun. Und ansonsten ist da tatsächlich im normalen Alltag nicht so viel Familie Gottes. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir das, was Gott uns sich gedacht hat, die Gemeinde, dass wir das in den Fokus nehmen und uns gerade auch um diesen Ansatz bemühen und darauf zugehen, deswegen Fokus stellen. Also ich glaube, das ist ein prophetisches Motto, eine prophetische Vision für unsere Gemeinde, dass wir gerade dieses Thema vorangestellt haben. Und in ein paar Wochen haben wir Gemeindefreizeit, werden wir uns stärker mit dem Thema natürlich beschäftigen. Aber in der Vorbereitung darauf, im Nachdenken für diesen Gottesdienst heute Morgen, bin ich über eine Jahreslosung, einen Bibeltext, der über ein ganzes Jahr gestellt wurde, gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes, also gedanklich meine ich natürlich, und dachte, oh, das passt aber eigentlich so gut zu unserer Gesamtthematik. Und so hat mich das gepackt in den vergangenen Tagen, dann noch ein bisschen überlegt und gebetet und dachte, nee, also das nehmen wir für heute Morgen nochmal, über einen Text nachzudenken, der ein ganzes Jahr die Christen, die so mit den Losungen lesen, die der Bibel lesen, leben, beschäftigt hat. 2015 war es die Jahreslosung aus Römer 15, 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist der Bibeltext aus dem Römerbrief, der 2015 über das Jahr stand. Und beim Nachdenken über diesen Text und über dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass es eigentlich kein Bibeltext war, der mich das ganze Jahr begleitet hat. Ich weiß nicht, die meisten, denke ich, von uns kennen diese Gewohnheit mit den Jahreslosungen. Wir haben jetzt auch für dieses Jahr gibt es eine Jahreslosung, die von so einem ökumenischen Arbeitskreis zusammengestellt wird. Die hängt hier vorne in unserem Foyer. Ein großes Bild, ein großes Plakat, wo sie aufgedruckt ist. Da könnt ihr noch mal spicken, was die Jahreslosung für dieses Jahr ist. Und so war es bestimmt auch 2015 eben ein Text, der so für ein ganzes Jahr in den Fokus der Christenheit gerückt wird. Und da gibt es Jahre, da geht so ein Text immer mit. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Den hat man immer so ein bisschen mit dabei, durch Geburtstagskarten, die man vielleicht verschenkt, so mache ich das oder verschickt. Aber bei diesem Jahr 2015 habe ich gemerkt, der wollte einfach nicht mit mir mitgehen. Den hatte ich zwischendurch sogar richtig vergessen und festgestellt, dass es so gar kein echter Begleiter war, wie eigentlich solche Texte, die über ein ganzes Jahr, einen ganzen Zeitraum gestellt sind, sein sollten. Obwohl ich Geburtstagskarten verschickt habe, all die Dinge, aber irgendwie ist er mir distanziert geblieben. So ging es mir mit diesem Text. Und ich habe mich gefragt, was der Grund dafür ist. Es ist ein Bibeltext wie alle anderen, die es über die Jahre gibt. Warum will der nicht so an mich ran? Und ich vermute ein bisschen, dass es damit zu tun hat, dass es kein Zuspruch ist, den man sonst so gewohnt ist, wie ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das wäre so eine Jahreslosung, da geht das Herz auf, das hast du immer dabei, wenn es irgendwo mal schwierig wird, weißt du, der Herr Jesus ist da. Und da ist dieser Text anders gelagert. Das ist nicht so ein Zuspruch, keine Ermutigung in dem Sinn, wo wir erstmal rausgelassen sind und alles bei Gott ist, keine Zusage im klassischen Sinn, sondern also für mich die ersten drei Worte, die schon so einen wunden Punkt treffen, oder? Nehmt einander an. Da geht schon die Herausforderung los, ja. Und ich dachte, ja, es ist so ein bisschen ein Wunderpunkt, dieses Miteinander, in das wir von Gott hineingestellt sind, das ist nicht so ganz einfach. Und keine Angst, ihr braucht keine Angst haben. Also es ist nicht so, dass ich hier nur Schwierigkeiten mit Leuten hätte und das alles ganz problematisch ist, ganz und gar nicht. wir haben viele gute Kontakte hier in der Gemeinde, auch in Sprüchen in der Gemeinde mit anderen Christen. Aber weißt du, wenn du diese drei Worte hörst, nehmt einander an, dann fallen dir natürlich, also mir, gleich die Leute ein, mit denen es nicht so läuft. Und das gibt es eben auch, ja. Es gibt Menschen, da ist es schwierig für dich, die ticken so ganz anders wie du. Und also das ist dann nicht, wo man sich gleich drauf freut und sagt, oh, der kommt wieder und super, ne? Sondern da denkt man, eieiei, ja. Ich habe gerade mit meiner Tochter mich unterhalten, was einem passieren kann. Es gibt so Menschen, mit denen kommst du gar nicht klar, die kosten auch viel Zeit. Du bist mitten in der Stadt beim Einkaufen, kommst in den Laden rein und dann ist da jemand. Wenn du weißt, wenn der dich entdeckt, ist jetzt 20 Minuten weg, ja, wenn du freundlich bleiben willst. Und also, das ist so unsere Lebenssituation, so die Herausforderungen, miteinander klarkommen. Aber da steht ja diese Aufforderung, nehmt einander an, nicht nur für sich allein. Sondern man geht noch gleich weiter und heißt, wie Christus euch angenommen hat. Also wird gleich nochmal richtig nachgelegt. Und zugegeben, wenn man das richtig liest, ist dieser Zusatz ein bisschen versöhnlich und befreiend. Und ich glaube, dass viele Christen das auch so lesen, nämlich, dass ja dieser Text auch so gelesen werden kann, wenn ich andere annehmen soll, wie Christus die Gemeinde, so bedingungslos, wie Christus mich, dann muss das der andere auch mir tun. Und so ist es so leicht, einen Bibeltext zu lesen, der an dich persönlich gerichtet ist, mit einer Aufforderung, so zu verstehen, dass der andere in der Bringpflicht ist und du da sitzen kannst und sagen kannst, genau, der soll mich doch mal annehmen, das soll doch mal mit mir klarkommen. Aber wenn ich da abbiege, dann ist das Thema mit dem einander annehmen schon gelaufen. Also, es ist wirklich die Frage, wie gehen wir mit der Schrift um? Fordern wir ein, was uns anbefohlen wird und erwarten das von den anderen? Oder lasse ich mich von Jesus ansprechen und mir sagen, ja Heiko, du bist gefordert, einander anzunehmen? Und dann ist der Text eben nicht mehr so angenehm, sondern dann stehe ich wieder in dieser Verantwortung, einander anzunehmen, mit dem anderen umzugehen und nicht nur so, wie ich es mir denke, sondern wie Christus es getan hat und wie er auch mich angenommen hat, das, was der Jo eingangs auch eben betont hat. Und darum geht es mir heute Morgen in diesem ersten Punkt, dass wir aufgerufen sind, einander anzunehmen und das ohne Überheblichkeit. Also, ja, dann erbarme ich mich mit dem, dann unterhalte ich mich da mit dem komischen, kuriosen Typ im Supermarkt, der zu meiner Gemeinde oder wo immer dazu gehört. Oder dann nehme ich mir halt nachher beim Gemeindekaffee die Zeit, mit jemandem zu reden. Das ist so aus der Metaebene runter. Sondern eben wie Christus ganz anders, ohne diese Überheblichkeit, die von unten kommt und die das Wohl des anderen uneingeschränkt sucht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ein paar Besuche gemacht, Leute besucht, die hier zur Gemeinde gehören und immer regelmäßig da sind, Leute besucht, die nicht mehr kommen. Und es gibt so eine allgemeine Tendenz, die ich gemerkt habe in den Gesprächen, also zwei Dinge, eine möchte ich heute nennen. Und das eine, was mir immer begegnet ist, ist, dass Leute sagen, ja, es ist ja nicht so eine Gemeinschaft, ich fühle mich nicht so wohl und deswegen komme ich nicht mehr. Und das ist genau die Fehlentwicklung, die ich hineinlegen kann, dass ich komme, damit es mir gut geht. Aber Jesus ruft uns, dass wir kommen, damit es dem anderen gut geht. Verstehst du? Und wenn wir das machen, wenn wir uns nehmen und rufen lassen, für den anderen da zu sein, dann wird's gut. Dann wird's gut. Heute Morgen kann es wunderbar werden, wenn du hier bist, um jeden, der da ist, zu segnen. Wenn du hier bist, deine Zeit abzusitzen, dann ist sowieso traurig. Wenn du hier bist, um bedient zu werden, dann wird es ganz schwierig. Dann wird alles, was hier passiert, meine Predigt, die Musik, die Technik, der Kaffee oben, ob er bitter ist oder zu schwach ist oder was immer, alles wird gemessen und die Frage am Ende beantwortet, heute war es schön, weil es genau so ist, wie ich es wollte oder nicht. Dann war es nicht schön. Und wie werden schon die Dinge sein, die genauso sind? Ich weiß auch gar nicht, wie ich es haben will. Ja? Und dann kann ich mir nicht mal selbst helfen. Wie sollen andere tun? Aber wenn ich komme, dass ich für den anderen da bin, um ihnen ein Segen zu sein, um ihnen weiterzuhelfen, das ist großartig. Und dann geht auch keiner vergessen. Und das wird auch mir helfen, weil ich anfange, Christus gemäß zu nehmen, zu leben. Nehmt einander an, ohne diese Überheblichkeit. Und ich möchte nochmal zurückkommen mit euch auf diesen Gesamtzusammenhang, in dem wir sind. Paulus, dieser Apostel der damaligen Zeit, schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom, eine Gemeinde, die er nicht kennt, aber die gern kennenlernen möchte. Und deswegen schreibt er diesen Brief schon mal vorab an die Gemeinde in Rom und schreibt dort in Römer 1, die Verse 10 bis 11, Gott weiß auch, dass ich im Gebet immer und immer wieder darum bitte, euch endlich einmal besuchen zu können, wie es sein Wille ist. Also da lesen wir, was die Ausrichtung ist. Denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Und dann kommt er in seinem Brief, und daraus ist ja auch dieser Text, den wir schon gehört haben, seine Entfaltung über das Evangelium, über das Füreinander-Dasein, in einer Zeit, in der es sehr viel schwieriger war, Menschen zusammenzuführen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen herkamen. Und dass die damalige Zeit vor 2000 Jahren so massiv beeinflusst hat, war, dass dort Menschen waren, die aus einem anderen Hintergrund kamen, und jetzt zum christlichen Glauben und damit auch zur Gemeinde kamen und miteinander klarkommen mussten. Also da haben wir es hier ganz gechillt miteinander. Diese Spannungen, die es damals gab, mit denen haben wir hier so gut wie nichts zu tun. Da waren Leute, die kamen aus dem gesetzlichen Judentum und hatten furchtbar Angst, das irgendwie aufzugeben und in der Freiheit in Christus zu leben, weil sie denken, sie verpassen etwas. Oder es kommen Leute aus anderen Religionen, aus der griechischen Mythologie zum Beispiel, aus der Götterwelt, ja, mit Zeus und Hades und was es alles gibt. Und sie kommen jetzt zu Christus und sie versuchen sich so abzugrenzen von ihrem alten Leben, das so falsch und menschenverachtend ausgerichtet war, dass sie ins andere Extrem fielen und auf keinen Fall mit dem, was früher war, in irgendeiner Weise nur in Berührung zu kommen. Zwei massive Pole, die in eine Gemeinde hineinwirken. Das Alte nicht aufgeben zu wollen und sich vom Alten so massiv trennen zu wollen, damit es ja keine negative Beeinflussung gibt. Und jetzt sollten die in der Gemeinde miteinander klarkommen. So wollen wir miteinander hier klarkommen. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Konferenz gewesen. Und, noch ein Zitat von John MacArthur, das hätte ich beinahe versäumt, zu lesen, wie John MacArthur diese Dimension beschreibt in seiner Auslegung zu diesem Text. Er sagt, die Annahme bezog sich auf Menschen, die, und jetzt kommt sein Zitat, noch nicht frei von früheren religiösen Gewohnheiten waren. Dem schwachen jüdischen Gläubigen fiel es schwer, die Rituale und Vorschriften des alten Bundes aufzugeben. Der schwache heidnische Gläubige war vorher in heidnischen Götzendienst und dessen Rituale versunken gewesen. Er meinte, er würde sich verunreinigen, wenn er nur im Entferntesten damit zu tun hätte. Also hier O-Ton John MacArthur zu der Spannung in der damaligen Gemeinde. Ich saß vor ein paar Jahren bei einer Konferenz in der Türkei, da haben wir uns noch getraut hinzufliegen, ich weiß nicht, ob das heute Pastor noch machen würden, mit einem Pastor aus Berlin zusammen. Und wir haben uns schon gekannt, aber ein bisschen kennengelernt beim Essen und festgestellt, dass wir beide so altersmäßig im gleichen Zeitraum zum Glauben kamen. Ich war 20 gewesen und er auch so um den Dreh. Und als wir Christus kennengelernt haben, was so die erste Reaktion war und was das Umfeld auch mitbekommen hat, und wir tauschten ein bisschen aus und mussten dann beide schmunzeln, als wir feststellten, dass unsere Plattensammlung, seine und meine, dran glauben mussten. Also die haben mir beide zerdeppert. Da gab es Platten von Uriah Heep, Deep Purple, ich muss mal hier gucken, Iron Maiden, Six, solche Gruppen. Und das war für uns als junge Christen nicht möglich, dass das noch Teil unseres Lebens war. Das wusste, also er hat sie irgendwo zerkloppt. Ich glaube, ich habe so meinen Fotokoffer aufgeklappt. Weißt du, dass so eine Vinylplatte kaputt zu kriegen echt schwierig ist? Also wenn du noch eine alte hast, die nicht wert ist, probier mal. Also pass auf, dass du dich nicht verletzt. Das ist wirklich eine große Kunst, ja. Und also die Ecke meines Fotokoffers, die hat's gemacht, darauf habe ich gekloppt. Alle Platten futsch, waren vielleicht so 60, 70 und er auch, ja. Und darüber haben wir uns unterhalten und wir haben festgestellt, dass das damals für uns notwendig war. Unser altes Leben, das, was unser Leben bestimmt hat, und die Musik war ein wichtiger Teil, das hinter uns zu lassen. Und es aus unserem Leben zu schaffen. Und heute, wenn Michael Jackson im Radio läuft, ja, oder Uriah Heep, dann denke ich, oh cool, die Musik von damals. Aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwie Angst habe, ich könnte meinen Glauben verlieren, oder Jesus wäre nicht mehr der Mittelpunkt. Das hat sich verändert. Wir sind da versöhnter mit der Sache und es hat natürlich auch nicht die Macht auf unser Leben. Was würdest du einem jungen Christen raten, der dir sagt, du, ich bin gerade zu Jesus gekommen, ich habe mir gerade vorgenommen, meine Plattensammlung kaputt zu kloppen. Dann würde ich sagen, ja, also, aber für seine Situation ist es vielleicht das Richtige, dass er das hinter sich lässt. Weißt du, das ist der Punkt, dass wir einander annehmen, ohne uns drüber zu stellen. Heute würde ich sagen, ach komm, das sind die Platten. Aber für ihn ist es vielleicht gerade wichtig, dass er da einen Schnitt macht und durchkommt. Das ist das, was Jesus meint, dass wir einander annehmen und füreinander da sind, ohne diese Überheblichkeit unseres gläubigen Statuses. Vielleicht gehen heute in meinem Leben, wo mir reifere und ältere Christen sagen würden, Heiko, das geht gar nicht. Und vielleicht gehen heute Dinge nicht in meinem Leben, wo ich vielleicht in 10, 20 Jahren denke, Mann, hast du dich verrückt gemacht. Ja? Da war es ein bisschen gesetzlich. Das ist nicht das Zentrum Jesus. Wir sind in einem Weiterkommen. Aber wir haben diese Lebenssituation, unsere Glaubensbeziehung zu Jesus ist in einem gewissen Stand und dafür braucht es die richtige Unterstützung. Nehmen wir also Menschen an, die mit solchen Herausforderungen zu tun haben. Lasst uns einander annehmen, da wo wir sind und uns helfen. Vielleicht ist für euch die Plattensammlung nie ein Problem gewesen. Also so, wenn ich die Gesichter hier richtig deute, würde ich sagen, da hat jetzt keiner gezuckt. Ne? Als ich die Platten genannt habe, da würden Leute denken, ach du liebe Zeit. Hatte der so Platten oder wie konnte der die nur kaputt hauen, was die heute wert sind? Aber ein paar andere Beispiele, um wieder reinzukommen, was unser Leben anbelangt. Da gibt es Christen, die sagen, also für mich geht es nicht, in ein China-Restaurant zu gehen. Erstens muss ich an dem dicken Buddha da vorbei. Zweitens komme ich an einem Shinto-Tempel vielleicht vorbei, im Treppenhaus oder oben im Restaurant. Und das ist für mich schwierig, denn ich bin automatisch verwurzelt in einer anderen Religion. Und das geht für mich nicht. Und andere Leute denken, Mann, das ist doch nur Abendessen, ja? Also, das macht dich verrückt. Oder für die einen ist es ganz locker, in die Kneipe zu gehen und mal einen trinken zu gehen und andere sollten das tunlichst nicht tun. Weil es tatsächlich ihr altes Leben, ihre alte Gebundenheit ist und die vielleicht wirklich aus der Bahn geworfen würden, wenn sie das tun würden. Oder um die Sache mit den Juden und ihrem Hintergrund mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, da gibt es Leute, die leben mit Christus und lassen alles, was mit katholischer und evangelischer Landeskirche zu tun hat, hinter sich und haben sogar Mühe, wenn sie von ihrer Verwandtschaft zur Konfirmation eingeladen werden, weil das eine religiöse Welt ist, von der sie sich total distanziert haben, nichts mit zu tun haben. Und andere Christen würden doch sagen, aber das sind doch auch Christen, also wo ist da das Problem? Weißt du? So unterschiedlich kann es sein. Und wenn wir immer von dem kommen, wie es gerade bei mir ist und wo ich locker bin und nicht locker bin, wäre ich eine schlechte Hilfe für jemanden, wenn ich meinen Maßstab anlegen würde. Das ist das, was dieser Text meint, dass wir einander annehmen, wie Christus getan hat, dass wir uns unter ihn stellen, anfangen, für ihn zu überlegen und zu raten und ihm zu helfen, in seinem Leben zurechtzukommen, anstatt uns drüber zu stellen, sagt, ach du liebe Zeit, wenn du wüsstest, mit was der zu tun hat, ob der verstanden hat, wie das mit Jesus geht. Und schon sind wir in dieser Metaebene, in dieser Überheblichkeit, in dem, wie Gemeinde Gottes, Familie Gottes nicht miteinander funktionieren kann. Aber das ist gar nicht das Zentrum meiner Predigt heute Morgen. Ich vermute auch, dass ihr das schon ein bisschen gedacht habt. Sondern es geht ein bisschen weiter, wo wir wirklich herausgefordert sind. Das ist mein zweiter Punkt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Darum geht es mir eigentlich im Zentrum. Und das fordert mich auch viel mehr heraus als die eigentliche Aufforderung. Das nehmt einander an, das steckt man noch, finde ich, ganz gut weg. Aber wie Christus auch mich angenommen hat, uns angenommen hat, da kommt eine göttliche Dimension, eine Bedingungslosigkeit hinein, die mir den Atem und die Sprache verschlägt. Ich lese nochmal einen Text aus dem Römerbrief Kapitel 15, bevor dann in Vers 7 unser Text von heute kommt, diese Jahreslosung, die mal 2015 war, die ersten drei Verse, wo Paulus sozusagen zu seinem eigentlichen Schwerpunkt einführt. Er schreibt an diese Gemeinde, die ihr noch gar nicht kennt. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auch die Schwachheit der anderen, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Die revidierte Übersetzung von Eugen Schlachter, das ist kein Metzger, sondern Theologe, der die Schlachterübersetzung herausgegeben hat, mit der ich übrigens auch arbeite, die ziemlich gut ist, übersetzt noch ein bisschen treffender in Bezug auf diese erste Formulierung, dass wir nicht uns selbst gefallen sollen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Dass wir nicht Gefallen an uns selbst haben. Also dieses, bei dir ist es richtig, du machst es ja gut und das muss der andere noch lernen. Das ist eine große Gefahr, wenn mit Jesus lernen, der die Wahrheit ist, dass wir meinen, so wie es bei uns wäre, wäre alles richtig. Ich habe recht, so ist es richtig und es geht nur so. Und es ist wirklich eine Predigt, die ich auch mir heute halte, weil es auch dem Pastor natürlich noch viel schneller passiert, zu meinen, wie es geht mit Christus. Und jetzt predige ich heute Morgen noch hier und euch zu sagen, wie es geht. Das ist eine große Herausforderung, in diese Gesinnung Jesu hineinzukommen. Diese gegenseitige Annahme, diese Liebe dem anderen gegenüber, die in Christus bedingungslos war, keine Forderung gestellt hat, ist das Zentrum des Aufrufes, den die Bibel an uns stellt, den Jesus an uns richtet. Diese Bedingungslosigkeit. In Römer 15, Vers 2 nochmal, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihm im Glauben stärkt. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern der Nächste ist es, der andere ist es, du bist es. Nicht ich habe Recht und du hast keine Ahnung, komm her, ich zeige dir, wie es geht, sondern was kann ich tun, dass du weiterkommst? Wie kann ich in deine Lebenssituation mich hineindenken und von Gott mich gebrauchen lassen, dir zu helfen, dass du weiterkommst in deinem Leben? Verhalte dich so, dass dein Bruder, deine Schwester im Glauben gestärkt werden und weiterkommen im Leben, die Unterstützung haben. In beiden Fällen kommt es ja dazu, dass man etwas redet und etwas sagt. Aber die Grundhaltung, die wir haben, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Die eine kommt mit der Überheblichkeit aus dem eigenen und die andere, zu der wir gerufen sind, kommt aus der Gesinnung Jesu, aus der Haltung der Demut, der sich sogar unter uns gestellt hat, um uns zu gewinnen. Aber es geht nicht nur um Nachsicht und Geduld zu haben, sondern es geht um einen Wesenszug, den Christus durchzogen hat und der auch unser Leben bestimmen soll. Dieser bedingungslose Ansatz, nicht nur auf den anderen, sondern der bedingungslose Ansatz auf uns selbst. Das nicht erfüllt werden muss, was ich erwarte. Als du heute Morgen hier reinkamst, gab es da Dinge, die dich gestört haben, bei denen du denkst, also die müssten anders sein. Aber weißt du, wenn das bedingungslos mit dir ist, dann spielen diese Dinge überhaupt keine Rolle und sind völlig untergeordnet. Es geht um einen Wesenszug, den Christus zu finden ist, bedingungslos zu sein auf die eigenen Erwartungen und Ansprüche, mit denen wir unserem Nächsten begegnen. Das ist das, wozu uns dieser Text aufruft. Und ich möchte uns in eine Textstelle mit hineinnehmen, die diese Problematik in Bezug auf Jesus Christus deutlich macht, wo auch Menschen in der damaligen Zeit durcheinander kamen und nicht verstehen konnten, was wird eigentlich da in Zukunft passieren. Und was Menschen auch herausgefordert hat, die zu Zeiten Jesu lebten und ihn am Kreuz sahen und gedacht haben, was passiert denn da? In Jesaja 53, die Verse 4 bis 5, da heißt es, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt für die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien eine gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden, die wir, sind wir geheilt. Wir haben am Anfang einen Text aus dem Philipperbrief gehört, die unsere Römerstelle unterstützt und uns eine andere Dimension nochmal zeigt, die genau mit diesem Jesaja-Text zusammengeht, die uns Jesus vorstellt und zeigt, wie er war. Und ich lese die Verse weiter, nämlich ab Vers 5, Jo hat bis Vers 4 gelesen, in Philipper Kapitel 2. Da heißt es, seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus wurde bedingungslos auf seine Position. Er hätte als der richtende König auftreten können, tun können, was er wollte, aber er nahm unsere Schuld auf sich und hat die Strafe bezahlt. Er hat unsere Krankheit getragen. Er hat sich unter uns gestellt. Dieses unter uns und drunter zu stellen, in unserer Haltung und in unserem Wesen, das ist die große Herausforderung. Und ich habe überlegt, ob ich ein paar Beispiele bringe, wie sich das ausdrückt. Aber ich dachte, es würde uns wieder auf die falsche Linie bringen, wenn wir jetzt mit, dann könntest du ja so handeln und das auf diese Weise tun, weil es um einen Wesenszug geht. An etwas, was Christusgemäß ist und was niemals aus dir und aus meinem Herzen kommen würde. Niemals. Es ist etwas, was Gott in mir verändern kann und in mir verändern möchte, dass wir anfangen, Familie Gottes zu leben. Und nie mehr die Frage stellen, ja, ich fühle mich da nicht so wohl, sondern ich tue alles, dass Menschen hier eine geistliche Heimat haben und sich wohlfühlen. Ich bin bedingungslos von Jesus gerufen, da zu sein. Übrigens, dieses Gespräch mit Menschen, die sich nicht so wohlfühlen, deswegen nicht kommen, das Fatale daran ist, dass sie nicht nur hier nicht herkommen, sondern dass sie nirgendwo hingehen. Und das ist das Ergebnis, wenn du mit dem Ansatz gehst, ein Leben mit Jesus zu führen, für das du gestorben sein solltest und mit ihm lebst, mit deinem Ego kommst, damit es bedient wird. Es wird nicht funktionieren. Es wird, egal wo du bist, wird es immer zur Unzufriedenheit kommen und dabei bleiben. Es ist das Leben in Christus, das sich unter uns ausdrücken muss, damit es auch für uns als Gemeinde so weitergeht, dass es für uns richtig ist miteinander, aber dass auch das passiert, worum es am Ende geht, und das ist auch mein letzter Punkt. Nehmt einander an zu Gottes Lob. Es ist nicht für sich alleine gestellt. Es ist nicht, ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Gottesdienst vor einiger Zeit gepredigt, nicht so ein Prinzip, wo wir sagen, wenn wir jetzt so wie Jesus miteinander umgehen, dann haben wir tolle Gemeinschaft. Bums aus. Und das funktioniert. Darum geht es im Wort Gottes nie. Es geht nicht darum, dass bums aus etwas funktioniert. Sondern es geht darum, dass Gott Ehre bekommt. Und dass ich in meinem Leben und in deinem Leben merke, da ist Jesus im Zentrum. Und dass Menschen, die uns beobachten, hier unsere Nachbarn, die kriegen uns mit, ob sie wollen oder nicht, Menschen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, die vielleicht noch nicht fromm ist, Leute merken, da ist Christus. Da ist Gott das Zentrum. Ob die sagen, der ist ja total bescheuert. Ob die sagen, oh, das ist aber eine tolle Ethik. Das ist nicht unser Ding. Und wir lesen ja bei Christus, wie die Reaktionen waren, was passiert ist, als er zur Ehre Gottes diesen Weg ans Kreuz ging. Da haben Leute gespottet und geschimpft und ihn lächerlich gemacht. Und andere Leute haben ihn gefunden. Aber das, wozu wir gerufen sind, du und ich, ist, dass wir es tun, um Gott zu ehren, um ihn groß zu machen und ihn in das Zentrum zu stellen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ich war viele Jahre beim ganz vielen Missionswerk, also drei, stimmt nicht so viele, viele Jahre bei Jugend für Christus, also ausreichend viel in Missionsarbeit. Und ich habe sehr viel mit jungen Menschen zu tun gehabt. Also bei Jugend für Christus hatten wir immer so ein Jahresteam. Leute wie der Sven, der wieder da ist, da sitzt er, der war jetzt ein Jahr in Kanada bei den Fackelträgern, ne? Das ist korrekt. Hat lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es die Fackelträger waren. Bis er Bibelschule gemacht hat und sich dann dort eingesetzt hat, mitgearbeitet hat. So war das bei uns auch. Junge Leute, die wir ausgebildet haben, die unsere Evangelisten waren, mit denen wir gearbeitet haben. Und ich habe so viel von jungen Christen gerade den Satz gehört, Ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes leben. Und das ist eine großartige Lebensausrichtung. Das höre ich übrigens bei älteren Christen nicht so häufig. Aber da gibt es verschiedene Gründe dafür, warum das so ist. Zum Beispiel, weil man schon einen Weg mit Jesus gefunden hat und auch weiß, dass das, was gerade nicht so begeisternd ist, ich gehe zur Jugend für Christus oder nach Kanada, jetzt geht's richtig los, sondern der normale Alltag mit 5 Kindern, die alle rumbocken und was einem so passiert, dass man auch da ein Leben zur Ehre Gottes leben kann, aber sich manchmal nicht so aufbruchsmäßig anfühlt. Also es ist eine tolle Lebensausrichtung. Und bei der Frage, ja, wie geht denn ein Leben zu leben, zu Gottes Ehre, dann sind wir genau an dem Punkt. Unsere Tochter ist gerade zu Besuch, die hat gerade Klavier gespielt heute Morgen, die Sonja sitzt hier, die ist auf der Bibelschule. Ja, in ihrer Klasse sind 60 Schüler knapp, ja, so in etwa. Die Schule hat 180, 160 Schüler, also ein großes Ding. Kannst dir vorstellen, ne? Wenn du da in der Klasse mit so vielen Leuten bist, unterschiedlichen Hintergrund, also die leben auch Gottes Gemeinde in einem speziellen Setting, aber da ist es natürlich auch herausfordernd, klarzukommen, mit deinen Zimmerkollegen, sie wohnen da im Internat, mit denen durchzukommen und mit deinen Klassenkameraden, da gibt es Leute, mit denen läuft super, mit denen hast du einen guten Kontakt und andere sind, also schwierig ist noch ein schönes Wort, ja, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Und die Frage, die beantwortet werden kann, ich will zu Gottes Ehre leben, komm mit deinen Leuten klar. Und fang an, für sie da zu sein. Damit Gott geehrt wird, darum geht es. Das ist der Ansatz. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Ich weiß, das ist so schwierig. Und das wird auch nicht einfacher. Ja? Es bleibt eine Herausforderung. Da gibt es Zeiten, da ist alles ganz gechillt und ganz ruhig. Und dann gibt es Zeiten, da geht es dann plötzlich hoch her. Aber es geht um diese Gesinnung in unserem Leben. Wie Christus zu sein, den anderen höher zu achten, uns drunter zu stellen. Und nicht, weil das ein cooles Prinzip ist, Gemeinschaft zu leben, wie es auch der Schützenverein die Feuer machen könnte. Sondern weil ich es tue, damit Gott, Jesus, das Zentrum meines Lebens geehrt wird und er Freude daran hat. Was immer dabei passiert, dass Gott geehrt wird. Das ist die Motivation, um die es geht. Und dazu möchte ich uns Mut machen, am Anfang dieser Reihe Familie Gottes zu erleben, in die ja jede Gemeinde hineingestellt sind. Also nicht nur wie hier bei der FEG Fulda. Jede Gemeinde hat diese Herausforderung, dieses Zusammenleben auf den Weg zu bringen. Und es wird nur gehen, wenn du diese Gesinnung Jesu in dir hast. Vielleicht kommst du hierher und fühlst dich einigermaßen wohl, aber dir fehlt Jesus. Und ich kann dir garantieren, es ist eine Frage der Zeit, bis du dich nicht mehr wohlfühlst. Und dann wirst du gehen, weil der äußere Umstand nicht mehr deinen Erwartungen entspricht. Aber deswegen sind wir hier nicht zusammen, übrigens keiner. Wir sind nicht heute Morgen hier zusammen, weil wir uns vielleicht mögen oder aus anderen Gründen hier aushalten müssen miteinander, sondern wir sind hier, weil Jesus das Zentrum unseres Lebens ist. Und weil wir meinen, dass Jesus uns hier in diese Gemeinde zusammengestellt hat. Also hier in Fulda gibt es noch ein paar andere Gemeinden. Da ist ein tolles, großes Angebot. Ja. Und wir sind ja alle mobil, wir können auch Auto fahren. Da ist noch viel mehr Möglichkeit. Aber die meisten, die heute Morgen hier sind, die kenne ich ganz gut, die sind hier, weil du sagst, meine Gemeinde. Also Gott stellt uns letztlich in eine Gemeinde hinein. Und er ruft uns in diese herausfordernde Aufgabe mit der Zielsetzung, dass er geehrt wird. Und wenn du Christus nicht hast, dann wird Gemeinde und übrigens auch das Leben als Christ immer ein furchtbarer Zwang und gar keine Freiheit sein. Und ich möchte dir Mut machen, dieses Leben mit Jesus zu beginnen, weil sonst Gemeinde nicht funktionieren wird. Aber vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber du kämpfst mit diesem Ego, der Martin Luther hat gesagt, das alte Ego, der kann schwimmen, der bleibt immer irgendwie da. Das ist ein schönes Bild für diesen Kampf, mit dem wir zu tun haben. Also, wie es mir am besten gefällt, das kann ich ja gar nicht ablegen, okay? Das geht ja immer mit, ja? Und das muss ich immer bewusst zur Seite schieben und muss Christus ranlassen. Und wenn es dir schwerfällt oder wenn du gemerkt hast, oh, da war ich falsch abgebogen, ich habe es gar nicht gemerkt. Da habe ich meine Erwartung in den Vordergrund gestellt und war nicht mit der Gesinnung mit Jesus unterwegs. Dann tu das, was Jesus dir anbietet. Bring ihm das im Gebet, sag ihm das, lass dir das vergeben und mach diesen neuen Anfang heute Morgen in dieser Gesinnung ein Leben zu führen miteinander, damit er geehrt wird. Wir haben diese Gewohnheit hier in der Gemeinde, dass wir nach dem Gottesdienst uns hier vorne am Kreuz treffen. Alle anderen sind eingeladen, nach oben zu gehen, noch was zu trinken oder nach Hause zu gehen, wenn sie müssen, was immer du tun willst. Aber wer heute Morgen merkt, da hat Gottes Geist zu mir gesprochen. Da ist ein Punkt in meinem Leben, da fehlt mir die richtige Gesinnung. Dann komm und lass dir mit den Seelsorgern, der Jo ist da und die Gina ist da, noch ein paar andere. Die sind hier vorne, die sind bereit, ich bin auch da, mit dir zu beten, dass das eine neue und eine gute Ausrichtung in dein Leben bekommt. Und dass du nicht auf dieser falschen und am Ende zerstörenden Ausrichtung bleibst, dass es so sein muss, wie es dir gefällt. Eine große Herausforderung, ist nicht einfach, dass ich sterbe und Christus in mir lebt. Aber das ist das Einzige, worum es geht. In dem Leben mit und für Jesus Christus. Christus lebt in mir. Und der Heiko muss sterben. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und für die Zeit, die wir jetzt miteinander hatten. Und ich danke dir auch für diese Jahreslosung, die für mich nicht nur mühevoll war, sondern ja, die ich auch ganz schnell wieder vergessen hatte, damals 2015, als das so das Thema für ein ganzes Jahr war. Und doch weiß ich, Herr, wie bedingungslos du in mein Leben getreten bist, mich angenommen hast und alles getan hast, dass ich weiterkomme. Und das entspricht deiner Gesinnung. Und ich bete, Herr, dass ich das lerne und wir das miteinander lernen, Familie Gottes zu leben und dann auch zu erleben, weil wir mit deiner Gesinnung unterwegs sind und weil du das Zentrum bist. Dass wir nicht hierher kommen, weil die Musik so schön ist, der Kaffee so lecker ist oder weil ein paar sympathische Leute hier sind, sondern dass wir sonntags hierher kommen, weil du hier bist, weil es deine Gemeinde ist und weil du uns hierher gestellt hast, damit du geehrt und gelobt wirst. Und dazu segne uns, Herr Jesus. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.